Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Wortwechsel, zu dem wir Sie aus dem Schloss Herrenhausen einladen, von einer Veranstaltung, die Deutschlandfunk Kultur zusammen mit der Volkswagen Stiftung macht. Unser Thema: grüne Gentechnologie. Die Befürworter versprechen sich eine Menge von der grünen Gentechnologie. Milliarden Menschen klimafreundlich ernähren. Die Pflanzen können dann besser mit den Bedingungen des Klimawandels umgehen, wenn sie gentechnisch verändert sind. Wir können die Böden schützen, die Artenvielfalt erhalten und das alles ohne Nebenwirkungen. Was an dem Versprechen dran ist, das wollen wir heute Abend diskutieren und natürlich auch, wo die Risiken liegen. Darüber diskutieren der Agrarwissenschaftler Urs Nigli, der Molekularbiologe Holger Puchter und Gisela Wicke. Gisela Wicke ist Biologin und Naturschützerin, ist beim NABU, ist dort stellvertretende Landesvorsitzende beim Verband Niedersachsen. Bevor wir in die Details gehen, Frau Wicke, unterstellen, dass Sie eher eine Kritikerin der grünen Gentechnik sind, würde ich gern von Ihnen hören, wo Sie denn die Chancen sehen.
Also, erstmal bin ich nicht gegen Forschung und Fortschritt. Aber die muss so ablaufen, dass eben wirklich die Chancen zu sehen sind. In der Forschung mit Zahlen unterlegt werden und vor allen Dingen der Vorteil für die Gesellschaft, für uns Verbraucher, für die Wirtschaft, für die Lebensmittelwirtschaft und so weiter.
Und sehen Sie die denn durchaus auch, diese Vorteile?
Zurzeit nicht. Also ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und ich muss sagen, es waren ganz, ganz viele Versprechungen mit Anti-Matsch-Tomate, mit besseren Fettsäuren zum Beispiel im Raps und so weiter. Es ist nichts davon passiert. Wir haben im Moment nur insektenresistenten Raps und Mais und Soja und herbizidresistenten. Da haben wir Verbraucher gar nichts von.
Holger Puchter begrüße ich auch in unserer Runde, leitet das Institut für Pflanzenwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie. So, dann mache ich es mit Ihnen umgekehrt. Ich unterstelle, dass Sie hauptsächlich die Chancen sehen bei der grünen Gentechnologie. Wo sehen Sie denn die Risiken?
Wenn Sie unter Risiken verstehen, Gesundheitsrisiken für die Verbraucher, dann sehe ich keine, wenn Sie die Risiken sehen, dass vielleicht Großkonzerne daraus Vorteile ziehen können, mehr Profit zu machen, dann kann ich denen vielleicht nicht in allen Punkten widersprechen.
Sie würden aber nicht sagen, dass von der Tatsache, dass wir irgendwann, im Moment, Sie haben es schon gesagt, gibt es noch gar nicht so viel, jedenfalls nicht Nutzpflanzen, die wir selber verzehren, aber dass wir das alles irgendwann flächendeckend auf unseren Äckern haben, sehen keine Risiken, die davon ausgehen können.
Ich bin hier, um zu diskutieren, welche Risiken es geben könnte, und ich freue mich schon, entsprechende Risiken zu definieren, zusammen mit allen anderen Teilnehmern.
Gut, also wir werden die alle identifizieren und alle ansprechen, naja, fast alle. Aber erstmal möchte ich Urs Nigli in unsere Runde mit reinnehmen, viele Jahre Direktor gewesen des Forschungsinstituts für biologischen Landbau, gilt als so eine Art Vordenker, wenn man das sagen darf, für den biologischen Landbau. Ich würde vermuten, dass es unter Anhängern des biologischen Landbaus wenig Anhänger der grünen Gentechnologie gibt.
Ja, das gibt sehr wenige, tatsächlich.
Sind Sie einer?
Ja, ich hatte 2016 einen Tabubruch gemacht, dass ich gesagt habe, wir müssen von diesem Gespenst wegkommen, das wir da immer an die Wand projizieren. Wir müssen auch Fortschritte sehen, und die Gentechnik war noch in den Kinderschuhen damals, und seither hat sich das enorm weiterentwickelt, und ich habe mich deswegen auch mit den Chancen zu beschäftigen begonnen und im Zusammenhang auch als Mitglied der wissenschaftlichen Gruppe des Welternährungsforums der UNO haben wir natürlich alle Optionen diskutiert, wie man global die Menschen ernähren könnte.
Dann nehmen wir das doch vielleicht gleich als erstes Stichwort auf, dass wir versuchen, das Ganze so ein bisschen zu sortieren, worüber wir hier diskutieren im Zusammenhang mit grüner Gentechnologie. Welternährung. Wir haben im Moment so ungefähr 8 Milliarden Erdenbürger. Es wird geschätzt, dass wir am Höhepunkt der Entwicklung der Weltbevölkerung so um 2050 vielleicht 10 Milliarden haben. Frage Nummer 1. Können wir diese Menschen ernähren ohne Gentechnologie?
Ja, da bin ich also ganz stark von überzeugt, dass wir das können. Denn es ist ja bekannt, dass 85% der Lebensmittel, die wir auf der Welt verbrauchen, auf Äckern produziert werden, die unter 2 Hektar liegen. 2 Hektar sind etwa 3 Fußballfelder groß. Und wenn wir das weiter unterstützen und mit der Gentechnik, es ist ja bekannt, dass in Indien sich Bauern umgebracht haben, weil sie eben so unter Druck gesetzt wurden und nicht die Patente und Lizenzen bezahlen konnten. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Alternativen und wir sind in Niedersachsen übrigens mit dem Niedersächsischen Weg daran, Alternativen zu finden, wie man ökologisch und mit der Natur wirtschaftet und aber auch genug Lebensmittel produziert. Und vor allen Dingen ganz wichtig, 60% der Lebensmittel, die wir in Niedersachsen produzieren, gehen in die Schweine- und die Hühnermägen. Und wenn man da weniger Fleisch essen würde, da hätten wir viel mehr Fläche, um eben Brotgetreide zum Beispiel.
Herr Puchter zückt schon das Mikrofon und will dem Herz widersprechen.
Also ich will nicht behaupten, dass ohne Gentechnik wir das Bevölkerungswachstum überhaupt nicht meistern können. Aber ich glaube, dass es sehr viel einfacher wird und wir nachhaltiger wirtschaften können, eben wenn wir Gentechnik einsetzen. Warum? Weil wir mit Hilfe der Gentechnik den Pestizidverbrauch in der Landwirtschaft massiv reduzieren werden. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Umweltverbände sehr gerne hätten, Reduktion des Pestizidverbrauchs. Ich glaube auch, dass wir weniger Wasser, weniger Dünger, weniger Land brauchen werden, wenn wir Pflanzen haben, die hitzeresistenter sind oder salzresistenter sind. Und damit haben wir dann auch mehr Möglichkeiten, die Natur zu erhalten. Wenn wir weniger landwirtschaftliche Flächen benutzen müssen, glaube ich, können wir auch mehr Flächen dann der Natur überlassen. Deswegen sehe ich das ganz anders.
Ein Punkt, den wir ausführlicher diskutieren wollten. Ich würde gerne noch mal bei dieser Ernährungsfrage bleiben. Ist das ein Versprechen, von dem Sie glauben, dass man es einhalten kann, dass sich mithilfe von Gentechnik Erträge um bis zu 50% steigern lassen?
Ja, das sind jetzt Prognosen, die so möglich sein könnten, aber momentan nicht absehbar. Ich sehe tatsächlich den großen Vorteil, dass wir Erträge halten können mit massiv weniger Betriebsmittel, also Dünger und Pflanzenschutzmittel und Bewässerung. Und das wäre schon ein ökologischer Gewinn. Ich stimme aber mit Frau Wicke überein. Wir könnten viele Probleme der globalen Ernährung lösen, indem wir viel weniger Fleisch produzieren und indem wir, was die FAO ja vorschlägt in Rom, die Food and Agriculture Organization, dass wir Food Waste halbieren. Das ist ein ganz spannendes Szenario der Suffizienz. Wir werden bescheiden in unserem Ernährungsverhalten. Nur das Problem ist, das sieht man nirgends. Weltweit gehen Fleischproduktion, Fleischkonsum, Sojaproduktion für die Tiere immer noch hoch bis 2020. Keine Trendwendung und von dem her kein Food Waste mehr und weniger Fleisch. Das ist momentan nicht realistisch. Und ich sehe auch in entwickelten Ländern wie in Deutschland, wie in der Schweiz, keine Trendwende bei der
Bei uns in Deutschland war jetzt tatsächlich zum ersten Mal der Fleischkonsum leicht zurückgegangen von hohem Niveau. Aber wir wollen nicht über Fleisch diskutieren, sondern Frau Wicke, ich möchte gerne das aufnehmen, was Herr Puchter gerade angesprochen hat. Die Befürworter der Gentechnologie sagen, mithilfe gentechnisch veränderter Pflanzen brauchen wir auf den Feldern weniger Pestizide und brauchen wir weniger Dünger. Es gibt natürlich auch Studien, die das Gegenteil beweisen, dass nämlich das zunächst möglicherweise erstmal zurückgeht und dann vielleicht sogar ein größerer Verbrauch nach einiger Zeit ist.
Es gibt den Rat der Nachhaltigkeit in Deutschland. Das ist ein beratendes Gremium der Bundesregierung. Und die haben mal die Agrarzahlen aus Europa sich angeguckt, also das heißt Ertragszahlen, wie viel Herbizide, wie viel Insektizide, wie viel Dünger wurde eingesetzt, wie viel wurde geerntet. Und dann haben sie das Agrarsystem in Nordamerika, also das heißt USA und Kanada, wo etwa 80% Gentechnik angebaut wird, verglichen, und zwar ab 2015. Und es kam ein erstaunliches Ergebnis heraus, weil natürlich wurde schon vor 25 Jahren prognostiziert, dass eben weniger Insektizide und so weiter eingesetzt würden, wenn man insektenresistenten Mais zum Beispiel anbaut. Das Ergebnis war, dass Europa mit dem Agrarsystem fast ohne Gentechnik, wir haben 99,2% ohne Gentechnik auf unseren europäischen Äckern, dass dort mehr Pestizide eingesetzt wurden, mehr Dünger und auch der Ertrag war nicht so hoch wie in Europa.
Dort in Amerika eben, nicht bei uns.
Genau. Also das fand ich sehr ein interessantes Ergebnis, weil eben einfach immer gesagt wird, dass eben die Vorteile der Gentechnik sind, weniger Dünger, weniger Spritzmittel.
Ich glaube, da muss ich jetzt ganz kurz einen neuen Punkt in die Diskussion einbringen. Wir haben jetzt von Ihnen gehört, wie Gentechnik in der Vergangenheit in den USA und Europa bewertet worden ist. Es ist ja tatsächlich so, dass wir seit einigen Jahren die sogenannte neue Gentechnik haben, die uns erlaubt, viel zielgenauer gerichteter Dinge zu verändern. Und ich habe eben die Hoffnung, dass wir mit der neuen Gentechnik, mit diesen neuen Technologien, die Dinge sehr viel weiterbringen werden als Wissenschaftler.
Kleiner Schnellkurs, was versteht man unter neuer Gentechnologie?
Ja, in der alten Gentechnik war es so, dass man fremde Gene aus anderen Organismen in Pflanzen eingebracht hat. Also zum Beispiel, es wurde ja der Mais genannt, dass man ein bakterielles Toxin in den Mais eingebracht hat. Und wenn dann ein Insekt, der Maiszünsler, diese Pflanze befallen hat, dann wurde der abgetötet. In der neuen Gentechnik übernehmen wir Mutationen aus der Natur. Also wir wissen zum Beispiel, Gerste ist resistent gegen Mehltau. Weizen ist nicht resistent gegen Mehltau. Die Forschung hat rausgekriegt, dass es eine genetische Veränderung gibt in der Gerste und hat die gleiche genetische Veränderung, das ist eine einfache Mutation, dann eingebracht in den Weizen. Und so hat man mehltauresistenten Weizen bekommen.
Und diese neue Gentechnologie, Herr Nigli, sagt von sich selbst, dass sie eigentlich nichts anderes ist als normale Züchtung, nur schneller funktioniert als normale Züchtungsvorgänge, zielgenauer funktioniert. Man spricht ja auch von einer Art Genchirurgie, die da betrieben wird.
Ja, ich möchte noch ganz kurz etwas zu den Zahlen sagen, die Frau Wicke gebracht hat. Man kann natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also die US-Landwirtschaft ist eine von extremen vereinfachten Fruchtfolgen von Monokulturen geprägt. Und das hat man mit Roundup-resistenten und insektenresistenten Sorten konnte man das etablieren. Das ist aber eine ökonomisch unerwünschte Entwicklung, weil durch diese ganz einfachen Anbausysteme entstehen permanent neue Schädlinge, neue Unkräuter, die sich durchsetzen und die dann zusätzlich behandelt werden müssen. Wir sind in Europa und wir haben Mindestanforderungen der gemeinsamen Agrarpolitik. Wir haben Fruchtfolgen. Wir haben relativ kleine Felder. Wir integrieren ökologische Vorrangflächen. Und deswegen, ohne Gentechnik brauchen wir weniger Pflanzenschutzmittel, weil wir halbwegs vernünftige Anbausysteme haben und die Amerikaner haben das nicht. Und meine Vision ist, wir müssen den europäischen Weg weiterentwickeln. Wir müssen die Anbausysteme noch komplexer machen, wo wir Diversität fördern in der Landwirtschaft. Und da hat zum Beispiel eine exzellente Sorte, die mit Genomeditierung gezüchtet werden kann, exzellent Platz.
Würden Sie denn sagen, Sie sind ja immerhin ein Vertreter des ökologischen Landbaus, würden Sie denn dem zustimmen, was der CDU-Abgeordnete im Europäischen Parlament bei der Diskussion des Parlaments über diese neue Gentechnologie gesagt hat, dass es nämlich keine Risiken mit ihr gibt und dass das genauso sicher ist wie jede normale Züchtung auch und deshalb Pflanzen, die so entstanden sind mit genchirurgischen Eingriffen innerhalb von artverwandten Pflanzen, dass die vollkommen risikofrei sind?
Das wäre sehr unwissenschaftlich, wenn ich das sagen würde. Also wir greifen ja seit 15.000 Jahren in die Genetik unserer Kulturpflanzen ein. Wenn wir das nicht getan hätten, hätten wir nicht diese ertragreichen, wunderbaren, essbaren Feldfrüchte und anderen Früchten. Das ist eigentlich sind Kunstprodukte, die aus der Natur heraus durch Selektion, durch Züchtung entstanden sind. Und in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren haben wir auch bewusst Mutagenese ausgelöst. Also wir haben das Genom gestresst mit Chemie, mit Bestrahlung, damit es neue Eigenschaften entwickelt. Und ich denke, dass der molekularbiologische Stress, um neue Eigenschaften zu entwickeln, dass der eigentlich einer der am wenigsten aggressivsten Eingriffe der letzten 40 Jahre ist.
Dem werden Sie wahrscheinlich als Molekularbiologe nur zustimmen.
Ich wollte das gerne noch mit ein paar Zahlen untermauern. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie zwei Gerstepflanzen im Feld haben, dann unterscheiden sich die schon durch 100 Veränderungen voneinander. Jede Pflanze von jeder anderen durch 100 Veränderungen. Wenn wir mit diesen Mutagenese-Techniken, wie sie gerade erwähnt worden sind, eine neue Sorte bekommen, und das spielt tatsächlich in der Landwirtschaft eine große Rolle. Ich glaube nicht, dass das allgemein bekannt ist, dass wenn Sie ein Bier trinken, das von kurzhalmiger Gerste abstammt, oder wenn Sie eine Pasta essen, die von kurzhalmigen Hartweizen abstammt, dass diese Pflanzen durch Mutagenese erhalten worden sind. Und diese Pflanzen, die durch Mutagenese erhalten worden sind, die enthalten 10.000 weitere Veränderungen. Und jetzt kommen wir mit unserer zielgerichteten molekularen Schere, das muss man sich so vorstellen wie ein Skalpell oder ein Laser, und verändern nur eine Stelle im Genom. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass diese neue Technologie tatsächlich viel sicherer ist als die Methoden, die sehr viel mehr Mutationen erzeugt haben.
Wie sieht das die Naturschützerin? Das EU-Parlament sieht es ähnlich, denn die haben jetzt beschlossen, dass die sehr aufwendige Prüfung, die wir bisher haben für gentechnisch veränderte Pflanzen, künftig für jene, die mit dieser chirurgischen Technik verändert sind und innerhalb von artverwandten Pflanzen, dass die behandelt werden sollen, so wie Pflanzen, die ganz normal aus Züchtung entstanden sind.
Also damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, dass die Risikoprüfung bei der Kategorie 1, also es gibt drei Gentechnik-Kategorien jetzt neu, und die erste ist eben für Pflanzen gedacht, die bis zu 20 Veränderungen erfahren können. Und die Veränderungen, die können so sein, dass man Gene rausschmeißt, ein oder zwei, oder welche einfügt oder auch Gene verändert. Da gibt es auf alle Fälle von wissenschaftlicher Seite, also es gibt einen Wissenschaftsbericht vom Julius-Kühn-Institut, vom Bundesamt für Risikoforschung, vom Bundesumweltministerium. Dort wird wissenschaftlich dargestellt, dass es bei dieser neuen Technik mit Schere und Schneiden sogenannte pleiotrope Effekte gibt. Das heißt, dass also Gene anders reagieren, wie sie normalerweise reagieren würden, wenn keine Eingriffe vorgenommen werden. Und wie diese sogenannten pleiotropen Effekte sich auswirken, also auf die Pflanze, die dann draußen steht, auf dem Acker zum Beispiel. Und da hatte ich mir was ausgedacht, und zwar Wirkung auf die Natur jetzt, Pflanze. Herr Puchter, kennen Sie die Raupe Nimmersatt? Sie sind jetzt die Raupe und fressen jetzt diese Pflanze, ne? Die Gentechnik. Herr Nickli, Sie sind eine Meise und haben zu Hause Meisenkinder und haben jetzt Hunger. Sie müssen die Kinder ernähren. Sie holen sich jetzt die Raupe und bringen die zu Ihren Kindern. Können Sie mir sagen, ob es da irgendwelche Auswirkungen gibt? Gibt es da schon Untersuchungen zu, epidemiologische Untersuchungen längerfristig, ob es Auswirkungen gibt? Ganz kurz noch ein Beispiel. Wir hatten von der alten Gentechnik schon geredet, ne, wo eben vor allen Dingen Insektenresistenz und Herbizidresistenz eine Rolle spielt. Es wurde natürlich vor 25 Jahren gesagt, alles sicher, überhaupt kein Problem, genau wie heute auch, ne? Wenn ich Ihre strahlenden Augen sehe, ganz klar. Aber können Sie sich vorstellen, die CSU-Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Aigner, die hat den insektenresistenten Mais verboten, genau wie in anderen Ländern in Europa ist er verboten, weil nämlich plötzlich festgestellt wurde, dass nicht nur der Maiszünsler tot umfällt, sondern auch andere Insekten. Und das in der Zeit, wo ich als Naturschützerin mich für die Insekten einsetzen muss. Sie wissen alle, 75% der Insekten sind zurückgegangen. Wir haben eine Artenschutzkrise. Und insofern bin ich da anderer Meinung.
Also da muss ich aber jetzt mal auf ganzer Linie widersprechen.
Na klar.
Es gibt meines Wissens, ich weiß nicht, was pleiotrope Effekte sein sollen. Das ist ein wissenschaftlicher
Begriff. Können Sie das freundlicherweise übersetzen?
Kann ich nicht, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Also ich war Mitglied der Leopoldina.
Aber was ist pleiotrop?
Pleiotrop heißt vielfältig. Vielfältig heißt, ich weiß ja eigentlich nicht genau, was ich meine. Im Prinzip ist das ein vollkommen wischewasche Begriff, der wissenschaftlich überhaupt nicht zu fassen ist. Ich war Mitglied der Kommission der Leopoldina. Die Leopoldina und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wir vertreten wirklich die ganz große Mehrheit der deutschen Forscher. Und hier hat die entsprechende Kommission sich mit den neuen Züchtungstechnologien beschäftigt und hat genau den Standpunkt vertreten, den ich hier auch vertrete. Es gibt tatsächlich eine verschwindende Minderheit von Wissenschaftlern in Europa. Also dass es da ausgeglichene Lager gäbe, es eine vollkommene Mehr. Nennen Sie mir doch konkret das Risiko, das Sie sich vorstellen. Was soll denn um Gottes Willen ein pleiotroper Effekt sein? Und die Raupe Nimmersatt ist zwar gute Unterhaltung, aber wissenschaftlich glaube ich nicht sehr überzeugend.
Ja, ich kenne ja die Maisarbeit mit dem Maiszünsler sehr gut. Also im Prinzip ist das eigentlich eine nicht seriöse Forschung und die kann man jetzt noch 100 Jahre zitieren. Und nicht seriöse Forschung wird nicht besser wegen der Maise. Also ich kaufe zum Beispiel nur Bioäpfel und alle Bioäpfel, die wunderschön sind, die eine hohe Qualität haben, die stammen von einer Züchtung ab, die von vor 100 Jahren in den USA gemacht wurde. Aus dem winzig kleinen, sauren, unessbaren Wildapfel, das wurde gekreuzt mit einem Kulturapfel und nachher wurde es immer wieder in Sortenentwicklungen, immer wieder rückgekreuzt. Und was verrückt ist, auch nach 100 Jahren immer wieder Rückkreuzungen, ist immer noch wahnsinnig viel genetischer Müll vom Wildapfel drin. Und teilweise als Apfelkenner spürt man das, Bitterstoffe, die nicht in Äpfel gehören. Das ist Züchtung und ich sehe das nicht als bessere Züchtung. Ich sehe eigentlich, dass wir mit der modernen, gezielten Genomeditierung sehr viel ungefährlichere Produkte haben.
Ein ganz wichtiges Argument derjenigen, die die Gentechnik befürworten, ist, dass wir in Zeichen des Klimawandels Pflanzen brauchen, die, wie man immer so schön sagt, resilienter sind, also widerstandsfähiger sind. Und sie müssen möglicherweise größere Hitze aushalten können. Sie müssen sicherlich größere Trockenheit aushalten können. Sie müssen vielleicht auch mehr Salz aushalten können. Und das Argument, und Frau Bicke, ich schätze, Sie wollen sofort zum Mikrofon greifen und widersprechen, das Argument der Befürworter ist, dass wir das eben mithilfe der neuen Gentechnologie, also nicht irgendwelche fremden Gene einschleusen, sondern sehr gezielt schnell und punktgenau diese Eigenschaften anzüchten können.
Also erstmal mit dem zielgenau und präzise, das ist nicht immer der Fall. Es gibt Fehler, dass eben mit dieser Nuklease, die also in die Zelle reingebracht wird, dass da eben auch eine Erkennungssequenz mit reingebracht wird in die Zelle. Und diese Erkennungssequenz, die dann an dem Chromosomenstrang entlang geht, die erkennt zum Teil ähnliche Stellen, wo sie dann andockt, wo sie eigentlich gar nicht andocken soll. Das heißt also, sie ist nicht immer präzise und es passieren genauso Fehler wie in der alten Gentechnik. Und es gibt eben keine langfristigen Studien, die beweisen, dass diese präzise Technik auch wirklich ohne Fehler ist und ohne Nebenwirkung. Das möchte ich nochmal deutlich
Darf
sagen.
Darf ich sofort widersprechen? Ja, natürlich können wir das inzwischen überprüfen. Die modernen Sequenziertechniken erlauben uns natürlich sofort, das Gesamtgenom zu sequenzieren und tatsächlich zu kontrollieren, ob es weitere Veränderungen gibt. Und natürlich werden nur die Pflanzen ins Feld gebracht, die keine weiteren Veränderungen haben. Also ja, wir sind hier sicher und wir können das sofort kontrollieren.
Also da haben wir das Problem, wie schon vor 20, 30 Jahren oder überhaupt, dass eben Wissenschaftler, die zwar auch mit der Gentechnik arbeiten, aber eventuell Ergebnisse bekommen, die nicht so angenehm sind. Und wir haben damals Wissenschaftler eingeladen zu Symposien und so weiter, die wirklich kritisch daran gegangen sind und die hatten Angst um ihren Arbeitsplatz und um ihr Geld.
Ich bin unabhängiger Wissenschaftler, wer vom Staat bezahlt, nicht von der Industrie. Ich habe auch relativ wenig Berührungspunkte zur Industrie. Und ich glaube, alle sind sich einig, dass diese Techniken heutzutage zuverlässig sind. Da gibt es keine Diskussion in der entsprechenden wissenschaftlichen Gemeinschaft. Deswegen kann ich Ihre Argumente in keiner Weise nachvollziehen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sind mit der Sendung Wortwechsel heute zu Gast im Schloss Herrenhausen bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Volkswagen Stiftung. Und wir diskutieren hier heftig über grüne Gentechnologie. Was können gentechnisch veränderte Nutzpflanzen? Was ist zu befürchten an Nebenwirkungen für Mensch, Tier und Ökosysteme? Darüber diskutieren der Agrarwissenschaftler Urs Nigli, der Molekularbiologe Holger Puchter, den Sie zuletzt hörten, und die Biologin und Naturschützerin Gisela Wicke, die dem Argument von Herrn Puchter von eben noch was entgegensetzen wollte.
Ja, also Sie fragten ja, ob Klima, Trocken, Dürreresistenz und so weiter wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir solche Pflanzen produzieren können. Allerdings glaube ich, dass die Firmen, die dann praktisch die Pflanzen auf den Markt bringen, gar kein großes Interesse daran haben, an solchen Produkten. Und außerdem glaube ich, dass mit der klassischen Pflanzenzüchtung man es viel besser hinbekommt, dass man zum Beispiel tolle Äpfel in der Schweiz, die das Schweizer Klima gewohnt sind, oder eben auch Norddeutschland, ne, im Alten Land war ich gerade, ne, dass da eben Äpfel wirklich angepasst an diese klimatische Situation schaffen können. Das kann mit der Züchtung viel, viel besser gemacht werden.
Ja, das mit der Klimatoleranz oder Resilienz, dass man mit ganz unterschiedlichen Klimaveränderungen und auch kurzfristigen Wetterveränderungen gut umgehen kann, das kann eine Sorte alleine nicht leisten. Das ist ein kleines Element, man darf das nie vergessen. Die Anbausysteme leisten das. Der Landwirt auf seinem Betrieb mit seinem Boden, ganz wichtig, mit seiner Düngung, ob er organische Substanz in den Boden tut oder nicht, mit seiner Fruchtfolge kann er ganz wesentlich dazu beitragen, dass es sich immer anpasst an heftige Niederschläge, an Trockenperioden oder auch langfristig an eine globale Erwärmung. Das macht der Landwirt mit seinen agronomischen Kenntnissen. Und ich halte diesen Gegensatz Sorte oder Anbausysteme völlig unsinnig. Wir können nur mit komplexen Anbausystemen alle Probleme lösen. Und dafür braucht es auch gute Sorten.
Ich möchte einen weiteren Aspekt in unsere Diskussion einbringen, der auch gerade für Ökobauern, Herr Nigli, ein vielleicht nicht uninteressanter ist, nämlich die Frage, inwieweit das nebeneinander möglich ist. Also, dass ich sowohl gentechnisch veränderte Pflanzen habe, als auch nicht gentechnisch veränderte Pflanzen. Und das ist ja nicht nur, dass nur Ökobauern keine Gentechnik benutzen, sondern auch konventionell wirtschaftende Bauern. Besteht eine Gefahr der Vermischung?
Also vor 25 Jahren haben wir schon überlegt, wie kriegt man das hin? Ne? Weil es gab konventionelle Landwirte, die gesagt haben, nein, wir wollen keine Gentechnik. Wir versuchen eben mit anderen Methoden, integrierten Landbau zum Beispiel, dass man erstmal guckt, sind Schädlinge da und dann spritze ich vielleicht erst. Oder Ökolandbau steht überall ein großes Schild ohne Gentechnik. Und das wollen auch die Verbände wie Bioland, Demeter auch so halten. Es gibt große Probleme mit einer Kontamination. Das heißt, dass die Biene zum Beispiel mit dem Pollen von dem gentechnisch veränderten Mais zum Nachbarn fliegt, der eben dann ökologisch anbaut. Also das heißt, Grenzen schaffen, hohe Mauern, ist nicht möglich. Es ist nach unserer Meinung nicht möglich, wenn jetzt, was weiß ich, die Hälfte konventionell anbaut mit Gentechnik, die andere nicht. Und Feld liegt neben Feld. Und außerdem ist ja die Idee in Brüssel, dass eigentlich das gar nicht bekannt gegeben werden braucht. Ne? Es soll zwar auf den Saatgutsäcken draufstehen, mit gentechnisch verändert irgendwie, ne? Aber es soll kein Register geben. Das heißt, man weiß es eigentlich gar nicht, ob der Nachbar jetzt Gentechnik anbaut oder nicht. Wenn jetzt die Ökolandwirte mit Kontamination unter 0,1%, sagt man ja, mit Verunreinigung, dann mit ihren Produkten auf den Markt kommen, dann wurde mir ganz klar von Biolandvertretern gesagt, dann ist der Markt tot. Und außerdem der Vorteil von Europa, gentechnikfrei zu produzieren, ist dann auch weg. Denn wir haben eine Wirtschaft, die sich danach praktisch gerichtet hat. Wir exportieren gentechnikfreie Produkte. Das ist ein Wettbewerbsvorteil für uns.
Bevor Sie, Herr Bruchteil, da auf alle Fälle widersprechen können sollen, ich sehe es Ihrem Gesicht an, richtig ist doch aber, einmal freigesetzt, immer freigesetzt. Also kann man das zurückholen, wenn man einmal beschlossen hat, dass man auf dem freien Felde gentechnisch veränderte Pflanzen zulässt?
Ich wollte noch was ganz anderes zuerst anmerken. Da ist der Satz gefallen, weltweit ist ja Gentechnik erlaubt so ungefähr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal problematisieren. Also es ist tatsächlich so, dass diese modernen Gentechniken inzwischen in fast allen Ländern dieser Welt erlaubt sind. Also die Risikoeinschätzung im Rest der Welt, abgesehen von Europa, ist tatsächlich so, dass hier kein Risiko gesehen wird. Also das ist die allgemeine Einstellung. Es wird in Japan, in China, in den USA, in Mexiko, in Südamerika, in Australien, Neuseeland wird diese Pflanzen auch zulassen. Großbritannien lässt diese Pflanzen zu. In all diesen Ländern werden diese Pflanzen zugelassen. Und natürlich würde dieses gleiche Problem da entstehen. Aber da in diesen Ländern diese naturidentischen Veränderungen gleichgesetzt werden zu natürlichen Pflanzen, kann man auch nicht von Kontamination reden. Was hier angesprochen worden ist vor 30 Jahren, das war die alte Gentechnik. Da gab es fremde Gene. Sie erinnern sich an dieses Gen, dieses Toxin im Mais, was ich erwähnt hatte. Ja, das konnte nachgewiesen werden. Aber inzwischen gibt es ja nur noch Mutationen. Und da wir ja 100 unterschiedliche Mutationen in jeder neuen Pflanze haben, wenn sie wächst, wie soll das gehen? Was verlangen Sie von der Natur, dass sie nicht mehr mutiert?
Nein, aber natürlich muss man unter Umständen beachten, dass vor 25 Jahren, als das Thema grüne Gentechnologie aufkam, es auch Menschen gab, die gesagt haben, das ist risikofrei, das hat nur Vorteile. Da sind andere vorangegangen, nicht unbedingt Europa. Und Europa hat sich immer ein Stück weit damit geschmückt, dass wir hier das Vorsorgeprinzip haben und angewandt haben bei den Technologien, in dem eben erstmal bewiesen muss, dass etwas nicht schädlich ist, bevor es zugelassen wird?
Nun ja, also da kann ich natürlich sagen, wenn wir jetzt über klassische Gentechnik reden, da ist ja ungefähr weltweit die 20-fache Anbaufläche von Deutschland mit klassisch gentechnischen veränderten Pflanzen angebaut wird, wurde aber noch nie von einem Fall berichtet, wo das dazu geführt hätte, dass die entsprechenden Konsumenten geschädigt worden wären. Korrigieren Sie mich bitte. Ich weiß nur von einem Fall in Deutschland, wo es wirklich Tote gab nach dem Genuss von landwirtschaftlichen Produkten, und das war vom Biohof.
Ja, das waren Verschmutzungen durch Kolibakterien.
Genau. Ach so, ja. Also, ich war wissenschaftliche Mitarbeiter an einem Projekt vom Umweltbundesamt vor etwa 15 Jahren. Und zwar haben wir überlegt, wie können wir die Auswirkungen auf die Umwelt überhaupt feststellen. Wir haben damals beim Umweltbundesamt ein Konzept erarbeitet, wo ein Monitoring durchgeführt werden sollte in Europa als Frühwarnsystem. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, wenn wirklich in Europa gentechnisch angebaut wird, dann kann es zu Auskreuzung, zu Kontamination und so weiter kommen. Aber wenn man das nicht untersucht, dann sagt man, nichts passiert, ne? Ist ja klar. Und es gibt eben ganz wenig Studien, die wirklich solche Untersuchungen halt machen. Und es gibt Studien in Australien zum Beispiel, da erfolgte eine leichte Veränderung an einer Pflanze und es wurden dann Fütterungsversuche durchgeführt und siehe da, es ist den Tieren nicht bekommen.
Die Frage ist ja, macht die EU einen guten Job, wenn sie sagt oder sagte, das verändert sich mit der neuen Gentechnologie, wir prüfen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, oder macht die EU einen schlechten Job und ist Bremser, was Zukunftstechnologien angeht und damit ja auch Bremser, was Innovation und möglicherweise auch neue Arbeitsplätze in dem Bereich.
Darf ich mal ganz kurz korrigieren? Das Bundesforschungsministerium hat über 15 Jahre große Forschungsverbünde finanziert, da war ich auch beteiligt, die sich damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen klassisch gentechnisch veränderte Pflanzen auf die Umwelt hatten, weil man ja erwartet hat, dass die irgendwann in Europa aufs Feld kommen. Das waren sehr viele Versuche, die Studien sind alle publiziert und es wurde nichts gefunden, was Besorgnis erregt hätte.
Gut, Sie tauschen um die Studien dann
um gleich hinterher noch mal kurz klarzustellen.
Aber jetzt vielleicht zu meiner Frage. Man kann das ja, was also Europa da macht mit der
klar,
Regulierung
die Euro, so und so bewerten. Die Haltung der Europäischen Union hat sich ja geändert. Die Europäische Union hat ja jetzt vorgeschlagen, das wurde ja schon erwähnt, dass diese Pflanzen eben in Europa zugelassen werden, wenn sie mit diesen neuen Techniken verändert worden sind und naturidentisch sind. Das heißt also, von natürlichen Pflanzen nicht unterschieden werden können und damit in der Interpretation von uns Wissenschaftlern auch kein erhöhtes Risiko darstellen. Das Europäische Parlament hat mit kleinen Änderungsvorschlägen dem ja schon zugestimmt. Es geht ja jetzt nur noch darum, ob der Europäische Rat, also die europäischen Länder, dem auch zustimmen werden.
Österreich hat schon gesagt, Sie nicht.
Das ist mir vollkommen klar.
Also ist es gut oder schlecht, Herr Negli, gerade auch noch mal aus Ihrer Perspektive von jemand, der sich mit dem ökologischen Landbau extrem gut auskennt, dass Europa ein Tick zögerlicher ist als Länder anderswo in der Welt?
Ich wollte ja 30 Jahre lang alle Probleme, die es gibt, über den Ökolandbau lösen. Ich hatte ein großes Forschungsteam, am Schluss 300 Wissenschaftler, die an all diesen Problemen im Ökolandbau gearbeitet haben, um die globalen Probleme wie Produktivität, wir brauchen nämlich mehr Lebensmittel, der Ökolandbau hat etwa 20-40% weniger Ertrag, ist eigentlich ungeeignet, mehr Menschen zu ernähren. An dem haben alle meine Leute immer gearbeitet. Und nach 30 Jahren intensivster Beschäftigung mit den Potenzialen des Ökolandbaus bin ich einfach zur Überzeugung gekommen, der Ökolandbau hat sehr gute Eigenschaften, aber kann viele Probleme nicht lösen.
Und das heißt, dass Sie das durchaus richtig finden, dass die EU den Weg regulatorisch beschreitet, den sie jetzt beschreitet? Und würden Sie so weit gehen, das war ja auch in der Diskussion im Zusammenhang mit dieser Regulierung, dass diese neue Gentechnik auch für den ökologischen Landbau akzeptabel sein können müsste?
Der Ökolandbau hat natürlich noch ein Marketingkonzept. Und das heißt keine Gentechnik. Und der Ökolandbau ist auch ein politisches Instrument. Und das sind ganz andere Aspekte, die man auch berücksichtigen muss. Und der Ökolandbau wird nie oder in den nächsten 10 Jahren nicht Ja sagen zur Verwendung.
Aus Marketinggründen denn, wenn ich Sie richtig verstehe?
Ja, Marketinggründen und politischen Gründen. Was wir natürlich machen müssen jetzt, wo der Ökolandbau nicht mehr diese Zuwächse hat wie früher. Wir haben europaweit immer noch 90% konventionelle Produktion. Und die muss umweltfreundlicher werden. Und da sehe ich große Chancen. Und deswegen finde ich den Vorschlag der Kommission wohl durchdacht. Es ermöglicht den Ökobauern weiterhin Gentechnik, auch genomeditierungsfrei zu produzieren, weil jeder Sack, wo genomeditiertes Saatgut drin ist, steht's drauf.
Aber dann muss auch die Kennzeichnungspflicht kommen, die ist ja vom Parlament im Gesetzgebungsverfahren eingeklagt.
Aber das ist dann wieder etwas anderes. Wir müssen endlich aus dieser Panikmacherei rauskommen. Gewisse Kreise haben ein großes Interesse, weiterhin auf jedem Produkt möglichst mit roten Ausrufezeichen Gefahr weiterhin Politik zu machen. Das finde ich völlig falsch, weil ein Mehl aus einem naturidentischen Weizen, der stellt aus Sicht der Wissenschaft keine Gefahr drauf. Deswegen ist das aus meiner Sicht für den Konsumenten ein überflüssiges Labeling. Es bringt gar nichts. Hingegen diejenigen, die auch davor noch Angst haben, die können in Zukunft Ökoprodukte kaufen.
Ja, also die Philosophie des Ökolandbaus ist Ihnen ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr bewusst halt, ne? Und zwar wirtschaften gemeinsam mit der Natur. Und ich meine, wir haben uns ja gerade unterhalten, ob das wirklich natürlich ist, was dort passiert. Es ist nicht natürlich, es ist nicht mit der normalen Züchtung zu vergleichen. Es ist ein tiefer Eingriff in das Genom und deswegen wird es also, denke ich, vom Ökolandbau abgelehnt werden. In meiner Nachbarschaft, ich wohne in der Kahlenberger Börde und da wohnte ein Professor Armin Bechmann. Er ist jetzt seit 10 Jahren schon tot und der hat ein Buch geschrieben, wie man Deutschland, er hat es auf Deutschland bezogen, die Menschen mit ökologischem Landbau ernähren kann. Und zwar, einmal hat er die Kollateralschäden, so hat er sie genannt, von dem konventionellen Anbau dargestellt. Also das heißt zum Beispiel Flüsse, Bäche überdüngt, Artenrückgang, die Dinge, die also durch die konventionelle Landwirtschaft entstehen. Dann hat er natürlich den Fleischkonsum schon angesprochen damals. Wenn weniger Fleisch, dann haben wir mehr Fläche und so weiter und gesünder. Und den Niedersächsischen Weg hatte ich ja schon mal genannt. Da haben wir in 15 Punkten dargestellt, unter anderem Pestizidreduzierungsprogramm zum Beispiel, Förderung des ökologischen Landbaus. In Baden-Württemberg sind wir bei 30%. Wir wollen auch in 2030 in Niedersachsen mindestens 15% ökologischen Landbau haben. Und in Deutschland gibt es auch ein Ziel. Also der ökologische Landbau geht voran.
Ich möchte nochmal einen Aspekt einbringen, den wir bisher nur angetippt haben. Nochmal wegkommen von wie viel Öko ist möglich. Die Frage von Patenten. Also wenn wir darüber reden, dass wir gentechnisch veränderte nach der neuen Methode, die uns als erfolgsversprechender erscheinen mag, wenn wir damit arbeiten, wenn Landwirte damit arbeiten, dann heißt es, dass da auch neue Abhängigkeiten geschaffen werden, nämlich von patentiertem Saatgut. Oder ist das so nicht? Sie schauen skeptisch.
Also es ist ja tatsächlich so, dass die im Europaparlament genau diese Patentierbarkeit Thema war und man ganz klar gesagt hat, dass man die Patentierbarkeit nicht will. Und ich finde das auch nur logisch, weil wenn Sie eine neue Sorte auf den Markt bringen, dann ist die auch nicht patentierbar nach dem klassischen Züchtungsverfahren. Und deswegen sollte das meiner Ansicht nach, und das ist übrigens auch die Meinung des Deutschen Verbandes der Züchter, tatsächlich nicht patentierbar sein. Da gibt es unterschiedliche Bewertungen. Verschiedene große Saatgutkonzerne sind da anderer Meinung. Aber ich als Grundlagenwissenschaftler sehe das auch so, dass hier die Patentierbarkeit des Saatguts im Prinzip in Europa tatsächlich nicht durchgeführt werden sollte.
Fakt ist aber doch, Herr Negli, widersprechen Sie mir, dass 90% dessen, was an gentechnisch veränderten Pflanzen überhaupt schon angebaut wird, in einer Hand ist. Nennen wir den Namen auch Monsanto.
Entschuldigung, Monsanto gibt es nicht mehr.
Ja, Bayer.
Das ist ja auch die Chancen der Genomeditierung zum Beispiel. Das können auch kleine Labore, können das etablieren bei sich und können es nutzen. Und es tun auch sehr viele Forschungsinstitutionen, zum Beispiel CRISPR-Cas ist mittlerweile...
Das ist die Genschere.
Die Genschere ist an allen Universitäten, an allen Forschungsinstitutionen fest etabliert. Das ist eine Züchtungstechnik, die mit der Zeit ein Common Good sein wird. Und auch deswegen halte ich die Patentierung für schlecht. Es ist eine Chance auch für die kleinen Züchter, damit arbeiten zu können. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch den Sortenschutz. Das war jetzt 50 Jahre lang ein wirkungsvolles Instrument, das Züchter etwas an ihrer Züchtung verdienen. Das ist ja eine Motivation. Und die Patentierung wurde eigentlich aus USA nach Europa gebracht, weil die Amis hatten den Sortenschutz nicht. Und deswegen haben die diese neuen Sorten patentiert. Und das ist eigentlich ein unüblicher Weg in Europa. Und auch die europäischen Bauernvereinigungen, die wehren sich stark gegen eine Patentierung in Europa.
Also das ist wirklich eine Angst, die die konventionellen Landwirte auch haben und auch die etwa 60 Saatgutzüchter, die wir noch in Deutschland haben, dass eben eine Patentierung passiert. Und die Ansage ist, die ich zumindest weiß, dass also diese Gentechnik der Kategorie 1, die 20 Mal verändert werden kann, dass da mindestens 90% Patente angemeldet sind. Und es liegen auch schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 900 Anträge vor beim Patentamt.
Ja, aber nach dem aktuellen Gesetzentwurf würden die nicht patentiert werden können in Europa. Das ist der Stand des Gesetzes momentan. Und ich glaube, wir sind uns alle einig bei dem Punkt. Wir sollten das feiern.
Ein Punkt der Einigkeit. Wir haben jetzt schon gesagt, dass man mit Hilfe von Gentechnik, neuer Gentechnik, Pflanzen noch ein bisschen eher theoretisch als praktisch, wenn man sich anschaut, was bisher auf dem Markt ist, schaffen kann, die trockenheitstoleranter sind oder sein sollen, die mehr Hitze aushalten können. Was ist dann von solchen gentechnisch möglichen Veränderungen zu halten, die Pflanzen gesünder machen? Also, dass man zum Beispiel Beta-Carotin ins Genom einfügt von Reis, da geschieht das schon. Und einer Mangelernährung, die es ja durchaus zu beklagen gibt, in vielen Regionen der Welt entgegenwirken könnte. Was halten die Damen und Herren auf dem Podium von sowas?
Ja, da fällt mir natürlich sofort der goldene Reis ein, ne? Der also vor 30 Jahren schon angepriesen wurde. Ich weiß nicht, warum das nicht weiter verfolgt wurde.
Das kann ich Ihnen genau sagen, weil der verboten worden ist, anzubauen. Und erst vor 2 Jahren ist es tatsächlich in den Philippinen erlaubt worden. Und jetzt wird dieser Reis im größeren Maßstab in den Philippinen angebaut und kann tatsächlich jetzt dazu beitragen, dass mit dem höheren Carotingehalt jetzt es weniger Erblindungen bei Kleinkindern geben wird. Also das war von Anfang an eine sehr sinnvolle Anwendung der klassischen Gentechnik, die lange gebraucht hat, aber inzwischen tatsächlich sich gerade zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.
Und ist da noch mehr drin in der Hinsicht? Also andere Zusatzstoffe, die Mangelernährung entgegenwirken können? Also, oder beschränkt sich das nur auf
Pflanzen sind ja im Prinzip die besten Pharmazeuten der Welt. Es gibt ja einen unheimlich großen Sekundärstoffwechsel und wir nutzen ja Heilpflanzen, Heilkräuter für alle möglichen Zwecke. Und natürlich können wir im Prinzip, indem wir diesen Sekundärstoffwechsel verändern mit der molekularen Schere, kleine Veränderungen machen, können wir oder hoffen wir zum Beispiel auch Medikamente zu bekommen wie Taxol oder ähnliche Stoffe zur Krebsbekämpfung. Also auch hier sehe ich ein sehr großes Potenzial.
Diese Meinung teile ich und im Prinzip die Frage der zum Beispiel des Golden Rices, der Züchter Ingo Botricus ist ja mittlerweile sehr alt und er ist ein gebrochener Mann, weil er hat das ganze Leben lang für diese Idee der Anreicherung mit Carotinoiden gekämpft. Und ist immer gescheitert. Er ist auch sehr stark an Greenpeace gescheitert. Und heute, wo er am Ende seines Lebens ist, bekommt er langsam Anerkennung, dass das eigentlich eine exzellente Idee gewesen wäre und dass da keinerlei Risiken dahinter waren. Und das finde ich schon noch verrückt, diese Schicksale, die solch guten Ideen auch menschliche Schicksale erleben müssen.
Wenn man eine relativ geringe Akzeptanz in der Öffentlichkeit sieht, dann kann man das zurückführen, kreuzen Sie sozusagen an, auf mangelnde Aufklärung, auf Panikmache oder berechtigte Sorge, weil man die Langfristkonsequenzen noch nicht wirklich kennt.
Ich bin ein Wissenschaftler und deswegen sage ich auf mangelnde Aufklärung. Ich bin seit 10 Jahren immer unterwegs, auch in der Öffentlichkeit, erkläre die Dinge und bin eigentlich immer sehr überrascht, wenn man die Tatsachen wissenschaftlich darstellt, wie viel Zustimmung ich dann bekomme. Ja, also primär Aufklärung fehlt.
Also Aufklärung ist die eine Sache. Es ist ja eine schwere Kost halt, ne? Also wirklich jetzt in die Tiefe zu gehen, ne? Was sind pleiotrope Effekte und so weiter, das überhaupt zu verstehen. Ich weiß noch genau, als ich vor etwa 25, 30 Jahren mit der Diskussion anfing, da wurden diejenigen, die ein bisschen kritisch waren, immer so abgetitelt, naja, sie argumentieren ja aus dem Bauch heraus, ne? Das bringt ja gar nichts, ne? Also aufklären ja, aber ich finde, dass die Verbraucher erstaunlicherweise seit bestimmt 20 Jahren immer wieder in Umfragen circa 70-80% sagen, ich möchte zumindest die Wahlfreiheit haben. Und ich habe gerade noch mal nachgelesen, dass 90% sogar der Verbraucher vermuten, dass es Nachteile bringen würde für sie. Ich denke, das ist jetzt vielleicht aus dem Bauch heraus, weil wie gesagt, es ist schwierig, ne, so eine Gentechnik zu kapieren überhaupt. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Verbraucher mitgenommen werden.
Herr Nigli, sozusagen der Schlusssatz von Ihnen. Wenn Sie sagen müssen, ist grüne Gentechnik eher Allheilmittel oder ist es eben doch eher ein Risiko für Landwirte, Ökosysteme und Verbraucher? Wozu tendieren Sie oder kann man das so schwarz-weiß überhaupt nicht sagen?
Ja, die Gentechnik ist eigentlich ein Prügelknabe für viele Probleme, die wir nicht gelöst haben. Wir sind nicht fähig, unsere Ernährung nachhaltig zu gestalten. Das ist unsere Schwäche, das ist aber auch Schwäche des Handels, die immer noch Fleisch und die immer noch an viel Abfall interessiert ist, wenn die Konsumentinnen viel kaufen und davon viel fortschmeißen. Das sind aber auch Schwächen, die wir in der Agrarpolitik haben. Deutschland hat sich in der letzten Phase vor 5 Jahren vehement dafür eingesetzt, dass nur 20% der Direktzahlungen in Europa für Naturschutz und ökologische Leistungen eingesetzt werden und 80% für einfach nichts. Und das sind politische Versagen. Gentechnik hat eigentlich mit all dem nichts zu tun. Und man sollte das ganz sachlich beurteilen. Und dann kommt man zu einer Beurteilung, die eher näher bei dem liegt, was Herr Buchta und ich gesagt haben, als bei dem, was Frau Wicke gesagt hat.
sagt ganz objektiv der Agrarwissenschaftler Urs Nigli. Er diskutierte mit dem Molekularbiologen Holger Puchter und der Biologin und Naturschützerin Gisela Wicke. Sie diskutierten hier im Schloss Herrenhausen im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung. Ihnen im Publikum, Ihnen auf dem Podium herzlichen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse.